Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schon mal einen Gletscher weinen gehört? Der Berg Morteratsch in der Schweiz weint bzw. schmilzt schon seit Jahrzehnten. Ein Soundkünstler hat das akustisch dokumentiert und auf Schallplatte herausgebracht. Was ihn antreibt, das fragen wir gleich. Und wir schauen auf die Reality-TV-Karriere des großen Ozzy Osbourne zurück, der ja leider verstorben ist. Willkommen zum Kompressor. Ozzy Osbourne, der hat es per TV versucht. Er ist ja gestern als sehr großer Rock'n'Roller von uns gegangen, leider. Aber er war eben auch ein bekannter Reality-Star und dabei einer von den ersten, die Osbournes, eine Reality-Serie über das Leben von Ozzy und seiner Familie in Beverly Hills. Das war, ja, ist schon ein bisschen her, aber Anfang der 2000er ein Riesenhit bei MTV.
Meet the perfect American family.
Jack, stop telling people you're Ozzy Osbourne's son to get into places because you're a fucking loser.
There's the mom.
I can't sit here and say, like, you know, I'm really the next Mother Teresa.
The daughter.
I don't really care what people think of my hair. If they like it or not, like, it's not their hair, so I don't really care. Oh, that rhymed.
And, of course, the dad.
Rock and roll!
Also, das waren jetzt nicht alle Familienmitglieder, aber man hört, wie anarchisch und wie verbal explizit das Ganze rüberkam. Über diese Show, vor allem auch über Ozzy Osbournes Rolle darin, wollen wir jetzt mit Kulturjournalistin Jenny Zürker sprechen. Hallo, ich grüße dich.
Hallo.
Also, was passierte in dieser Show, dass wir nochmal eine richtige Idee davon bekommen? Was für ein Konzept war das?
Ja, der Name sagt es schon ein bisschen, das war die Parodie einer klassischen Familienserie. Da gibt es ja in den USA eine lange Tradition im fiktiven Bereich mit The Waltons oder The Partridge Family. Und solche heile Weltgeschichten wurden auch schon früh parodiert mit The Simpsons oder eben auch The Munsters, an die mich ja die Osbournes immer erinnern. Und auch in Deutschland übrigens durch Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred. Das hat aber auch im dokumentarischen Fernsehbereich eine lange Tradition. Die erste US-Reality-Serie An American Family, die stammt schon aus den 70ern. Und MTV hatte 20 Jahre später einen Riesenerfolg mit The Real World. Und dann gab es ja auch noch das sehr erfolgreiche MTV Crippe, also eine Reality-Serie, die in den Häusern von Prominenten spielt. Und der Mix aus all dem ergab dann 2002 The Osbournes. Das lief für 3 Jahre in 4 Staffeln mit insgesamt 52 Folgen, aufwendig produziert. Und inhaltlich schauen wir eben Ozzy und seiner Familie, die haben wir gerade kennengelernt, dabei zu, wie sie nach Beverly Hills ziehen, das Haus einrichten, wie sie sich streiten, Eltern, Kinder oder eheliche Konflikte. Wir sehen Ozzy bei Jay Leno oder auch irgendwo anders auftreten, permanent fluchen natürlich und sich in seinem Birmingham-Dialekt über alles Mögliche aufregen, von der Fernbedienung bis hin dazu, dass er nicht mehr Fledermäusen den Kopf abbeißen will. Und er wirkt dabei die ganze Zeit wie under the influence. Also er schlurft von Anfang an, da war er erst Mitte 50, wie so eine Art rüpelhafter Geist durch die Gegend, der schwer von KP ist und dessen Körper man das Rock'n'Roll-Leben eben auch stark anmerkt. Und genau dieser Aspekt wurde dann von MTV natürlich, da war auch ein erfolgreicher Late-Night-Autor und Produzent mit am Start, durch Schnitt und Tempo besonders hervorgehoben und ganz ohne spöttischen Off-Kommentar übrigens, das war gar nicht nötig.
Dafür hat er halt selber gesorgt. Also ein größerer Kontrast zum Prince of Darkness und sozusagen dem Throne denn Rocker dieser Musiklegende ist ja eigentlich kaum möglich. Da fragt man sich schon, wieso hat er das überhaupt gemacht? Also war ihm dann die Publicity um jeden Preis so wichtig?
Ja, da spielen, glaube ich, viele Dinge eine Rolle. Natürlich konnte Ozzy damit hervorragend seine Soloalben promoten. Also nach dem Rauschmiss und ein paar Comeback-Konzerten mit Black Sabbath hatte er eine Solokarriere, gemanagt von eben dieser Ehefrau Sharon, die Tochter des Black Sabbath-Managers, der Ozzy 1979 gefeuert hatte. Und dazu kommt dann, dass dieses Bürgerschrecksein, dieses Provozieren, auch wenn das körperlich gar nicht mehr richtig ging, das war ja immer schon genau seine Agenda. Er sagte mal, Black Sabbath wollte eigentlich nicht berühmt werden, sondern einfach nur die Leute erschrecken bzw. ängstigen. Und wenn man dann als Schwarz gekleidete, permanent Fuck- und Bollocks-schreiende Fledermausfamilie dann in dieses weißglänzende, von braun gebrannten Hollywood-Gesichtern wimmelnde Beverly Hills zieht, also wie so ein Heavy-Metal-Elefant im Porzellanladen da rumdölmert, dann ist das natürlich auch als Culture-Clash hochunterhaltsam und zieht jede Menge Publikum. Das wusste auch Sharon, die kennt sich ja gut aus im Business. Und das hat auch hervorragend geklappt. Die hatten teilweise über 7 Millionen ZuschauerInnen die Folgen. Es gab einen Emmy Award. Also Ozzy war eigentlich nicht nur der Prince of Darkness, sondern eben auch der King of Reality.
Offensichtlich. Und auch die restliche Familie ist dadurch dann wirklich berühmt geworden. Sharon hast du ja eben angesprochen schon. Wir haben in dem kleinen Trailer auch eine weitere Person gehört. Also vielleicht, dass man die nochmal klarkriegt. Welche Rolle hat die gespielt?
Ja, also Sharon hat natürlich die wichtigste Rolle gespielt. Das habe ich schon erzählt, als emotionales und wirtschaftliches und logistisches Zentrum des Chaos. Und dann die beiden Kinder, Kelly, die damals 18 war, und der Sohn Jack, der war 17. Es gibt übrigens noch eine gemeinsame, etwas ältere Tochter, die bei dem ganzen Schmuh nicht mitmachen wollte. Aber Kelly und Jack wurden anscheinend angehalten, möglichst natürlich aufzutreten und eben ohne Rücksicht auf Sprachtabus und so. Es wird viel und laut gestritten und geflucht. Man merkt aber schon schnell, finde ich, dass das eher bellende Hunde sind, die nicht beißen, wenn man von der ollen Fledermausgeschichte erstmal absieht. Mhm. Aber dass der Ton also lauter ist als das Gefühl. Und alle drei Familienmitglieder waren darüber hinaus auch Nutznießer dieser Prominenz. Also Sharon hat eine eigene Talkshow danach gemacht und verschiedene andere Shows gehostet und ist seitdem auch eine beliebte Fernsehnase und ihre Kinder auch. Die schwimmen also seitdem alle mehr oder weniger im Fernsehen mehr, machen mal dämliche, mal auch ganz schöne Formate und sind sogenannte TV-Personalities. Und über deren Expertise oder Begabung kann man ja durchaus geteilter Meinung sein.
Also es klingt aber so gesehen nach einem Happy End, abgesehen natürlich jetzt von dem Ableben. Mhm. Aber irgendwann lebt ja leider jeder mal ab. Ich frage das auch deswegen, weil ja diese Reality-TV-Formate nicht immer so zimperlich sind und da auch Menschen ganz schön drunter leiden können. Die haben es aber offenbar selbstbestimmt und klug gemacht, oder wie kann man das sagen?
Ja, ich bin auch große Kritikerin vieler dieser Formate, aber nicht aller. Ich finde zum Beispiel auch Kaulitz und Kaulitz ist eine mit Abstrichen sehr gelungene Show, weil die da zugrunde liegende Bruderliebe und der Humanismus so deutlich fühlbar ist in der Show. Und auch bei den Osbournes, da fand ich zwar nach dem ersten Huch-Fledermauskopf-Effekt, das fand ich dann einfach oft langweilig, habe es auch nicht mehr geguckt, aber ich fand es trotzdem nie rein exploitatorisch. Ich fand es so selten irgendwie nur vorgeführt. Ich habe es eher wie die Monsters gesehen, eben bei denen als Basis ja trotzdem eine eigentlich, trotz des vermeintlichen Horrorszenarios, also trotz so einer extra düsteren Äußerlichkeiten, sehr funktionale und liebende Familie steht, die sich im Kern einfach doch dann mag. Und auch diesen fast abwesenden, etwas dämlichen Rockstar-Vater, der selbst überhaupt nichts merken kann und dir notgedrungen akzeptiert. Ich will das jetzt nicht als beispielhaft für gutes Fernsehen bezeichnen, aber irgendwie wirkt es auch nicht verzweifelt. Also die Kinder wirkten noch immer recht selbstermächtigt. Das hatte irgendwie Herz und auch Selbstironie. Vielleicht exemplarisch nochmal ein unfreiwillig sehr komischer O-Ton von Ozzy in einer Szene, in der Sharon ihm eine Bühnenshow-Idee mit Seifenblasen vorführt.
Ozzy, there you go. Look. Tiny bubbles.
Bubbles. Oh, come on, Sharon. I'm fucking Ozzy Osbourne, the prince of fucking darkness. Evil, evil, what's fucking evil? I've got a ball out of fucking bubbles. When do the male models come on and start stroking?
Da ist er wieder, der angesprochene Kontrast, ne?
Genau, also irgendwie ist er evil, soll das sein, und nicht Seifenblasen. Das fand ich dann schon doch ganz hübsch.
Sehr schön, und dass wir das auch nochmal sozusagen auf diese Weise nacherleben. Der Rückblick auf die Reality-TV-Show The Osbournes, die zweite Karriere, also das gestern verstorbene Metal-Rock'n'Rollers Ozzy Osbourne. Herzlichen Dank, Jenny Zücker.
Gerne.
Der Morteratsch-Gletscher in der Schweiz macht beim Schmelzen unnachahmliche Geräusche. Vorstellen, wie die Eismassen da drücken und quetschen. Das alles einzufangen, das hat sich der Klangkünstler Ludwig Berger zur Aufgabe gemacht. Er kehrt seit 10 Jahren immer wieder zum Gletscher zurück und macht eben Audioaufnahmen. Und nun ist eine Schallplatte und auch ein kurzer Film erschienen. Weinender Gletscher, Crying Glacier, so heißt dieses Projekt von Ludwig Berger, der in diesem Jahr den luxemburgischen Pavillon in Venedig bei der Architekturbiennale mit seinen Sounds aus Natur und Umgebung auch bespielt. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag, Herr Oppel.
Herr Berger, wie können wir uns denn diesen Morteratsch-Gletscher vorstellen? Also wie viel ist von dem Eisberg da eigentlich noch übrig?
Ja, also der Morteratsch-Gletscher hat wirklich in den letzten 150 Jahren 2/3 seines Eisvolumens verloren. Und ich besuche den Gletscher eben seit 10 Jahren und ich merke wirklich jedes Jahr, wie viel weiter ich nach oben gehen muss. Gerade vor 3 Tagen war ich wieder dort und da ist es wirklich ganz dramatisch, was alleine in den letzten 2 Jahren abgebrochen ist.
Und wieso haben Sie sich gerade diesen schmelzenden Riesen für diese Klangaufnahmen ausgesucht?
Das Ganze begann eigentlich als Projekt mit Studierenden der ETH Zürich am Institut für Landschaftsarchitektur, wo ich gearbeitet habe. Und das hatte ganz pragmatische Gründe. Der Gletscher ist sehr gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und man kann dann gut diesen Weg hochgehen, wo der Gletscher sich eben zurückgezogen hat.
Und wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Also wie gehen Sie da vor? Sie halten das Mikro an die schmelzenden Berge. Wie findet das statt?
Ja, also ich versuche wirklich oben auf den Gletscher direkt zu gelangen. Und dort suche ich mir dann wassergefüllte Gletscherspalten, in die ich dann Hydrofone, also Unterwassermikrofone, einlasse. Und dann in dem Moment, wo die Kontakt zum Wasser des Gletschers haben, hört man einerseits die ganzen mikroskopischen Schmelzklänge, so wie man sie eben gehört hat, direkt in der Spalte. Aber man hört auch wirklich die Gesamtbewegung des Gletschers. Also man ist wirklich über die Mikrofone wie mit einem Stethoskop mit dem ganzen Körper des Gletschers verbunden.
Und deshalb ist es auch so wahnsinnig intensiv. Ja? Das hört sich ja fast an wie ein Tier, was da ächzt und stöhnt.
Ja, also es wird wirklich auf eine Art lebendig. Ne? Also wir bezeichnen jetzt Gletscher nicht als lebendige Wesen, aber es kann wirklich im Klang so wirken, als ob da wirklich Stimmen hörbar werden vom Inneren des Gletschers.
Die Sie auch nicht bearbeiten, da ist nichts komprimiert, nichts aufgepusht sozusagen?
Ja, das sind wirklich die Originalklänge. Also ich mache nur ganz minimale Filterungen, aber ansonsten sind es genau eben die Originalsprache des Gletschers.
Geht es Ihnen um den Sound an sich? Klar, für Ihre Arbeiten natürlich, aber generell vermutlich auch um das Thema Klimawandel. Das schließe ich aus Ihren ersten Schilderungen, oder?
Ja, natürlich. Also es geht mir erstmal darum, wirklich so eine körperliche und emotionale Beziehung zu Gletschern zu ermöglichen, weil mir selbst war ein Gletscher, bevor ich dieses Projekt angefangen habe, auch noch relativ fremd und dadurch werden sie für mich richtig greifbar über diese Klänge. Ja, und dann ist es wirklich so eine Art Sterbebegleitung, die ich mit dem Gletscher mache. Die ganzen Aufnahmepunkte, wo ich die letzten Jahre aufgenommen habe, gibt es inzwischen gar nichts mehr. Da ist jetzt nur noch kahler Fels übrig. Also es sind wirklich wie so zukünftige Geistertöne, die ich aufnehme und dann auch als Archiv für die Zukunft.
Vielleicht hast du das mit dem, was Sie ja auch gesagt haben, die Stellen, wo Sie waren, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Wenn Sie dort sind an den Stellen, ist es dann nicht auch gefährlich, dass Sie da einbrechen könnten oder Eis auf den Kopf bekommen?
Ja, also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich gehe auch meistens mit Bergführern hin. Aber im Sommer ist das Ganze recht gut begehbar. Also wenn man jetzt nicht gerade an die Stellen geht, wo Bruchkanten sind, kann man sich schon relativ sicher oben auf dem Gletscher bewegen.
Das Ganze will man natürlich auch sehen, aber das Hören ist natürlich beeindruckend, gar keine Frage. Sie haben jetzt aber auch diesen Film Crying Glacier dazu gemacht. Also wollten Sie dann doch die visuelle Ebene haben, um die Geschichte sichtbar zu machen?
Ja, ich denke, es ist schon auch wichtig, den genauen Kontext zu verstehen, wo dieser Gletscher ist im Tal. Man sieht es halt auch sehr eindrücklich. Dieses ganze Tal wurde halt einmal von dem ganzen Gletscher gefüllt und jetzt ist das nur noch eine leere Hülle größtenteils. Und das sind dann doch Eindrücke, die dann noch ein bisschen mehr von der Vergangenheit erzählen, die eben im Ton nicht mehr hörbar ist.
Und Sie wollten oder Sie wollen diesen Klang dieses Gletschers auch für die Ewigkeit konservieren. Wie funktioniert das?
Ja, also da bin ich jetzt gerade dabei, mit Robert Grass von der ETH Zürich zusammenzuarbeiten. Das ist ein Chemiker. Und auch mit Atlas Data Storage, das ist eine Firma, die synthetische DNA speichert. Und das ist das, was wir versuchen zu machen. Also wir versuchen, Klangfossile zu erzeugen aus synthetischer DNA. Und dadurch wird das digitale Soundfile von meinen Aufnahmen in DNA-Code umgewandelt. Das wird dann synthetisiert und in so kleine Glaskügelchen eingeschlossen. Und so ist es dann bis zu tausende Jahre haltbar. Und das Ganze möchte ich dann in einer Zeitkapsel in den Felsen einschließen, wo ich eben die Aufnahmen noch gemacht habe. Und dort bleibt es dann tausende Jahre haltbar. Und so hat wie die Landschaft ihr eigenes akustisches Archiv. Und in 100 Jahren wird dann ein Konzert organisiert mit Hilfe der Suiza, das ist so die Schweizer GEMA, bei dem dann diese Klänge extrahiert werden, umgewandelt werden und dann in das vermutlich leere Tal des Gletschers wieder eingespielt werden.
Das klingt nach einer sehr schönen Kulisse, einer schönen Idee. Ganz kurz, wie macht man DNA wieder hörbar?
Ja, also DNA ist ja im Prinzip auch ein Code und der kann kodiert und dekodiert werden. Das heißt, es ist einfach der binäre Code des Soundfiles, der in diesen DNA-Code umgewandelt wird und kann dann eben wieder zurück umgewandelt werden. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass in 100 Jahren alle Leute einfach DNA-Lesegeräte bei sich haben werden.
Da braucht man ja gar kein Audio-Übersetzungsgerät mehr sozusagen. Vielleicht noch Ihr Projekt auf der Architekturbiennale in Venedig für den luxemburgischen Pavillon. Da haben Sie die Geräusche einer modernen Landschaft festgehalten, gewissermaßen als Kontrast? Oder wie unterscheidet sich dieser Ansatz von Ihrer Gletscherarbeit?
Ja, also bei dem Gletscher geht es ja auch ein bisschen um sozusagen den Bereich zwischen Mensch und Natur, also wie wir eigentlich den Gletscher indirekt prägen. Und darum geht es auch in der Biennale, aber auch in viel unmittelbarer Weise. Also ich habe dort Aufnahmen gemacht von Energieinfrastrukturen, Rechenzentren, Satellitenparks, also alles so diese neuere Infrastruktur von Luxemburg. Und ich habe untersucht, wie die im akustischen Verhältnis zu den umliegenden Wäldern, Wiesen, Stauseen und eben den Bewohnern, den tierischen Bewohnern wie Insekten und Vögeln dort stehen. Und das heißt, man bewegt sich immer so an der Schnittstelle von menschlicher Infrastruktur und dem tierischen und pflanzlichen Leben, was sich so in den Grenzen zwischen Natur und Technik befindet.
Sie sammeln ja jetzt für dieses DNA-Gletscherprojekt noch Spenden. Da kann man sich im Internet für anmelden. Wie weit sind Sie und wann geht's los?
Ja, wir wollen das Ganze im Oktober umsetzen. Und wir haben ja so unseren Grundbetrag gerade so da, dass wir es umsetzen können. Aber wir sind eben sehr dankbar um jede weitere Spende für dieses Projekt.
Sagt der Klangkünstler Ludwig Berger und sein Projekt Weinender Gletscher hat er uns vorgestellt. Herzlichen Dank und ja, viel Erfolg für all das, was Sie da vorhaben und dass es auch finanziell funktioniert. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Oppel.
Und das ist nochmal aus der Gletscher-Soundarbeit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Kulturstaatsminister Weimar drängt darauf, dass die großen US-Streaming-Anbieter künftig mehr in deutsche Produktionen investieren. Deshalb hat er Vertreter großer Medienkonzerne wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus für heute ins Kanzleramt eingeladen. Der deutschen Presseagentur sagte Weimar, Deutschland habe großartige Produktionsstandorte, talentierte Drehbuchautoren und Schauspielerinnen und Schauspieler. Hinzu komme eine umfangreiche Filmförderung durch Bund und Länder. Nicole Markwald.
Der Kulturstaatsminister sagte, wer in Deutschland erfolgreich Geschäfte macht, vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitiert, soll auch vermehrt in deutsche Filmproduktionen investieren. Das könne zum Beispiel über eine freiwillige Selbstverpflichtung geschehen. Weimar schließt aber auch eine gesetzliche nicht aus. Vorbild könnten Frankreich und die Schweiz sein. Streaming-Anbieter sind dazu verpflichtet, einen festen Teil des in dem jeweiligen Land erzielten Umsatzes in die Produktion heimischer Filme und Serien zu investieren.
Mehr zum Streaming-Gipfel für die deutsche Filmindustrie hören Sie hier im Programm in wenigen Minuten. Es ist das nationale Kulturzentrum der USA, das Kennedy Center in Washington. Und es ist im Umbruch, seitdem sich Präsident Trump selbst zum Chef gemacht hat. Nun wollen die Republikaner das Opernhaus im Kennedy Center nach der Gattin des US-Präsidenten benennen. Künftig soll die bislang als Opera House bekannte Institution den Namen First Lady Melania Trump Opera House tragen. Ein Haushaltsausschuss im Repräsentantenhaus verabschiedete dazu einen Änderungsantrag. Trump hatte im Februar den Vorsitz des Kennedy Centers übernommen und mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats entlassen, die der oppositionellen Demokratischen Partei angehören. Etliche Sängerinnen und Künstler hatten daraufhin ihre Auftritte abgesagt. Eine antisemitische Plastik an der St. Stephan-Kirche in Kalbe sorgt seit Jahren für Kontroversen. Der unechte Wasserspeier zeigt einen Rabbiner, der Teile seines Gesichts an den Hintern eines Schweins drückt, das im Judentum als unrein gilt. Ein Kunstwerk soll nun die derzeitige temporäre Verhüllung ersetzen, wie die evangelische Kirche Mitteldeutschland in Magdeburg mitteilte. Nach der Sanierung aller Wasserspeierfiguren 2019 hatte der Gemeindekirchenrat beschlossen, die Figur nicht mehr an der Fassade der Kirche anzubringen. Die Denkmalbehörden lehnten den Antrag jedoch ab. Die Plastik wurde wieder installiert und ist seitdem mit einem Netz und Stricken teilweise bedeckt. Der Hallenser Künstler Thomas Loy erhielt jetzt den Auftrag, eine dauerhafte Einfriedung der Schmähplastik zu gestalten. Der Entwurf bestehe aus Ölzweigen, die sich wie ein Korb um die Chimäre legen, sagte Loy. Die Literatur von Irina Liebmann ist Erinnerung und deutsch-deutsche Zeitgeschichte zugleich. Jetzt sind Dokumente ihres Schaffens für die Nachwelt gesichert, denn das Deutsche Literaturarchiv Marbach übernimmt den Vorlass der Berliner Autorin. Darin finden sich Tagebücher, Gesprächsprotokolle und Fotos aus den 80er Jahren, etwa zu Liebmanns preisgekröntem Buch »Die große Hamburger Straße«. Viele Geschichten in ihren Büchern spielen in Berlin. Seelische Eindrücke des Lebens im geteilten Berlin verarbeitete sie etwa auch im Roman »In Berlin«. Liebmann wurde 1943 im sowjetischen Exil geboren, wuchs in Ost-Berlin auf und siedelte kurz vor dem Mauerfall nach West-Berlin um. Vielfach ausgezeichnet erhielt sie 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse und später den Uwe-Johnson-Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Gaza-Krieg und die Debatte darum erobern immer mehr öffentliche Räume, polarisieren zunehmend auch die Kultur. Und es zeigt sich ja die Ratlosigkeit, wie man mit Leid und Unrecht in diesem ganzen Zusammenhang umgehen soll, wenn man sich dabei eben nicht politisch positionieren will. Nun ist das Tagebuch eines Schriftstellers aus Gaza als Buch erschienen. Das ist eindrücklich, man kann und muss es vielleicht aber auch kritisch betrachten. Wir sprechen gleich mit der Verlegerin im Studio weiter, Max Oppel. Hallo zusammen. Das Leid im Gazastreifen ist bedrückend. Israel scheint das Sterben von Zivilisten immer routinierter in Kauf zu nehmen für das ja eigentlich legitime Ziel, die Hamas-Terroristen zu vernichten und die letzten Geiseln endlich zu befreien. Was das aber für die Menschen dort konkret bedeutet, was sie fühlen, wie sie das tägliche Trauma zu bewältigen versuchen, das kann man jetzt in einem kleinen Buch nachlesen. I am still alive, Dispatches from Gaza. Das sind Tagebucheinträge des Dichters und Kulturarbeiters Mahmoud Al-Sher, der noch immer mit seiner Frau und einem seiner Kinder im Kriegsgebiet Gaza ausharrt. Herausgebracht und veröffentlicht hat diese Texte Anna-Sophie Springer, die den K-Verlag in Berlin leitet und häufig mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Anna-Sophie Springer, wer ist Mahmoud Al-Sher und wie kamen Sie zu seinen Aufzeichnungen?
Mahmoud ist ein Dichter, Kurator, Herausgeber einer künstlerischen und literarischen Zeitschrift in Gaza, geboren in Rafah. Und wir haben uns quasi eigentlich virtuell kennengelernt über eine gemeinsame Zusammenarbeit im Rahmen des Haus der Kulturen der Welt in Berlin, The New Alphabet Program, 2019 und in den Jahren danach, wo Mahmoud als Co-Kurator mitgearbeitet hat und auch ich als Kulturschaffende eingeladen war, programmatisch teilzunehmen.
Er war also im Ausland, er war in Europa. Wieso musste er zurück nach Gaza?
Mahmoud, soweit ich das weiß, war nur ein einziges Mal außerhalb Gazas beruflich eingeladen oder ermöglicht, das Land zu verlassen. Das war 2019 im Rahmen dieses Programmes.
Und er hat jetzt in dem Sinne auch nicht Asyl beantragt, beziehungsweise das war eben nicht von Erfolg beschieden, wenn er denn weg wollte. Er lebt eben seitdem dort und hatte eben diesen Krieg von Anfang an miterlebt, muss man sagen, an verschiedenen Orten. Also das zum Drumherum. Und wenn wir jetzt diesen Text anschauen, Mahmoud Al-Sher beschreibt er in sehr knapper, poetischer Sprache von diesem Grauen in Gaza. Und wir haben eine Passage mal eingesprochen.
Mein Haus steht noch, aber alles andere liegt in Schutt und Asche. Galerie 28 und Al-Ghussein-Haus, die Orte, die wir erbauten, um Kunst und Gemeinschaft zu fördern, existieren nicht mehr. Jedes physische Zeichen meiner Existenz ist ausgelöscht. Nur die Erinnerung bleibt als Beweis dafür, dass es sie je gab. Ich lebe noch, aber wo ist mein Leben? Meine Identität ist fließend geworden, schwankt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen dem, was war und dem, was bleibt. Ich messe Distanz nicht in Kilometern, sondern in Sehnsucht. Dem Raum zwischen mir und meinem Sohn in der Türkei, der unüberbrückbaren Kluft zwischen einem vergangenen Leben und einem ungewissen Jetzt. Was ist dann Identität, wenn der Ort ungewiss ist? Liegt sie in der Weigerung zu vergessen? Ich trage diese Orte in mir, weil es die einzige Möglichkeit ist, mich und die Welt daran zu erinnern, dass wir hier waren, dass wir immer noch hier sind.
Anna-Sophie Springer, man hört in diesem gesamten Buch die Verzweiflung und Erschöpfung und auch diese Anklage, diese ständige, warum er eben und seine Landsleute das alles durchmachen und erleben müssen. Was ist für Sie die Stärke dieses Tagebuchs?
Die Texte gehen zurück auf einen digitalen Fundraiser, eine Kampagne, die Mahmud bereits im Januar 2024 gestartet und begonnen hat. Damals noch mit der Intention, seine Familie über den Rafah Crossing zu evakuieren, Geld zu sammeln, um diese Gebühren zu bezahlen. Und das klappte nicht. Das heißt, in diesen Texten verkörpert sich und intensiviert sich diese Verzweiflung, nicht aus dem Gazastreifen herauszukommen und damit natürlich auch nicht alleine zu sein, sondern umgeben von anderen Menschen, täglichem Leid und Zerstörung, Verlust. Und das Starke daran, an den Texten, ist diese Arbeit der Konfrontation mit sich selbst durch Sprache, dieses Spannungsverhältnis von existenzieller, totaler existenzieller Bedrohung sprachlich zu versuchen auszudrücken und in Verbindung zu bleiben mit der Welt. Diese Brücke für uns und für sich und seine Familie und seine Mitmenschen aufrechtzuerhalten in diesem Umfeld von unvorstellbarer Gewalt und Brutalität.
Also diese Texte beginnen ja am 25. Januar 24 und reichen dann bis zu einem Tag im Sommer 25, zwei Wochen vor dem Veröffentlichungstermin Ihres Buches. Aber Sie haben sich entschieden, das Buch mit dem aktuellsten Eintrag vorweg zu publizieren. Das hat mich beim Lesen auch am Anfang etwas irritiert, weil man ja eben chronologisch rückwärts liest. Warum so?
Das ist ganz richtig. Das war auch in dem Veröffentlichungsprozess zwischen Mahmud und mir Thema. Erstmal in den Originaltexten auf dieser Fundraising-Kampagne werden sie ja so veröffentlicht. Also der älteste Text ist der älteste Text und man erlebt sie sozusagen, man bekommt sie per E-Mail als Newsletter in Real-Time eben in die Gegenwart hinein. Das heißt, diese Unmittelbarkeit, dieses Jetzt und diese Parallelität wird für mich viel stärker als für uns als Lesende erfahrbar, wenn wir diese umgedrehte Chronologie aufrechterhalten. Mahmud fragte mich in dem Prozess einmal, Sophie, sollen wir das nicht umdrehen? Wir müssten doch eigentlich mit dem Beginn der Geschichte anfangen, also mit dem Beginn seiner Texte anfangen. Und dann sagte ich zu ihm, dass die Aufgabe für uns als Lesende, die Herausforderung, um einiges stärker sei, genau wie Sie gerade sagten, dass dieser Irritationsmoment uns eigentlich mit dieser Parallelität viel stärker konfrontiert, als wenn wir zurückgehen müssten in die Vergangenheit vor 1,5 Jahren und dann irgendwann wieder in unserem dann mittlerweile ja noch weiter zurückliegenden Jetzt wieder ankommen.
Obwohl sich das die heißt, zunehmende Verzweiflung natürlich rückwärts liest. Ne? Das ist so ein bisschen natürlich merkwürdig, weil man ja eigentlich denkt, okay, so fing es an und dann steigert sich die Verzweiflung immer mehr. Aber in dem Fall ist es umgekehrt.
In dem Fall ist es umgekehrt. Mhm. Aus meiner Sicht, auch aus meiner kulturellen Arbeitsweise heraus, stellt sich aber die Frage immer, wie wir mit der Vergangenheit in der Gegenwart umgehen. Und dieser Konflikt hat eine lange Geschichte. Das heißt, er begegnet uns in der Gegenwart. Er begegnet uns jetzt, jeden Tag, täglich. Und er stellt uns jeden Tag heute vor die Frage, wie stehe ich heute auf? Wie gehe ich damit heute um? Das heißt, diese Arbeit zu machen, das miteinander zu vereinbaren, das ist die kleinste Leistung, die wir diesen Texten entgegenbringen können. Das Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit und wie wir die Vergangenheit in der Gegenwart adäquat verarbeiten, beziehungsweise wie unsere Gegenwart durch die Vergangenheit restrukturiert oder geformt wird.
Adäquates Verarbeiten, das ist, denke ich, auch ein Stichwort, das im Moment die große Rolle spielt, weil wir ja eben täglich auch medial und überhaupt auf allen möglichen Kanälen darüber erfahren. Und das ist natürlich eine sehr unmittelbare Schrift von jemandem, der direkt betroffen ist. Wir haben aber ansonsten ja immer auch eine Wertung drumherum. Und was mir schon beim Lesen natürlich sofort auch auffällt, weil ich ja eben mit unserer Medienwelt sozialisiert bin, aber kann man überhaupt so beschreiben, ohne natürlich auch das andere Leid zu reflektieren? Also der Menschen, die entführt wurden, der Menschen, die durch die Terroristen der Hamas geschädigt wurden. Mir fällt halt auf, dass das Wort Genozid immer wieder, also fast beschwörend, fast auf jeder Seite von ihm genannt wird. Ich weiß nicht, ob man das dem Autor jetzt vorwerfen kann. Ich würde aber sagen, es fehlt mir als Reflexionsebene. Wie stehen Sie dazu?
Wir haben uns entschlossen, dieses Buch zu machen, um diese sehr, sehr persönliche Position, um dieser persönlichen Position oder diesem persönlichen Erfahrungsbericht Raum zu geben, dieser Menschlichkeit, dieser Verletzlichkeit. Mahmud schreibt aus Sicht eines jungen Vaters, der zwei kleine Kinder betreut. Eines seiner Zwillinge befindet sich in Istanbul im Krankenhaus seit 1,5 Jahren. Die Kinder sind 3 Jahre alt. Das heißt, was wir in den Texten vor allem vermittelt bekommen, ist eine große Sensibilität für die ganz persönliche Frage, wer bin ich? Und das kann man vielleicht dann erweitern, wer sind wir, wer bist du, wer sind die anderen, wenn wir in einer Realität von einer solchen unvorstellbaren, ungeheuerlichen Gewalt versuchen, überleben zu müssen. In den Texten kommt immer wieder vor, dass es sich tatsächlich um eine multidimensionale Gewalt handelt, dass auch er als Mensch nicht nur durch die israelische Seite bedroht ist, sondern von der gesamten strukturellen Situation. Das kommt auch aus dem Text, den Sie übersetzt haben, würde ich sagen, sehr gut heraus. Diese unmittelbare Zerstörung des Umfeldes, die Infrastruktur, was sich nicht trennen lässt von dem größeren geopolitischen Geschehen natürlich, was aber in den Texten auf eine extrem subjektive und ganz, ganz nahe Art emotional versucht wird zu verstehen. Und das fanden wir als Herausgebende interessant und relevant und auch als eine Möglichkeit, das andere gar nicht auszuklammern, aber vielleicht einen Einstieg zu geben, sich emotional der Fragestellung anders anzunähern.
Also ich denke, das funktioniert auch ein Stück weit. Es funktioniert halt dann für mich als Leser nicht so ganz, muss ich jetzt einfach subjektiv zu Protokoll geben, wenn auf jeder Seite dieses Wort Genozid wiederholt wird, weil es eben so politisch ist, ne? Weil es so ja eigentlich sachlich auch nicht zutrifft und gleichzeitig aber natürlich verständlich ist, dass er das so nennt und dass man weiß, dass die Menschen in Gaza das natürlich so sehen. Und gleichzeitig frage ich mich schon, darf er nicht über den Terror durch die eigenen Leute, also durch die Hamas dort schreiben? Hat er Angst, da eben verhaftet zu werden, getötet zu werden? Deswegen?
Wir haben uns im Lektorat bewusst dazu entschieden, teilweise die Sprache so zu lassen, wie sie schon in den Texten vorveröffentlicht waren auf der GoFundMe-Webseite. Und das ist tatsächlich der Fall, dass es in den Texten immer wieder Momente gibt, wo über diese Bedrohung lokal innerhalb Gazas auch gesprochen wird. Ja.
Dann ist es wahrscheinlich so ausgedrückt, dass ich es für mich selber so übersetzen muss. Ich habe es einfach nicht ausmachen können, sagen wir mal. Aber vielleicht, ja, Diese Situation, seine persönliche Situation haben Sie ja angesprochen. Also eins seiner beiden Kinder ist nicht bei ihm, muss medizinisch behandelt werden. Gibt es jetzt irgendeine Chance auch mit diesen Texten? Denn er sagt ja auch immer wieder, er spricht ja die Leser an, ne? Helft uns, macht auf uns aufmerksam und so weiter. Dass zumindest er, seine Familie, Mahmoud Alscher, es aus Gaza vielleicht rausschaffen kann?
Richtig, das ist eine relevante und wichtige Frage. Genau parallel zu dem Zeitpunkt, als wir das Buch für Veröffentlichung vorbereitet haben, erhielt uns die Nachricht, dass er eines dieser sogenannten Paws Fellowships in Paris erhalten hatte. Das ist für Artists and Scholars at Risk. Die Familien werden mit evakuiert und es gab dann unter uns dieses Spannungsgefühl, schaffen Sie es, werden Sie evakuiert, können wir uns in Paris treffen, können wir das Buch gemeinsam präsentieren vielleicht bald, und das hat nicht geklappt. Die Texte sind auch deswegen so stark, weil in den Pausen wir immer nicht wissen, was ist los. I am still alive, sind Sie noch am Leben oder ist jetzt etwas passiert? Dieses Spannungsverhältnis schwingt sozusagen mit diesen Texten immer mit.
Aber Sie halten Kontakt. Sie wissen schon Bescheid. Und es ist auch möglich, per Internet eben sich auszutauschen trotzdem.
Es ist möglich. Manchmal dauert es etwas, bis wir von Mahmoud hören. Zwischendurch gibt es ja auch keine Internetverbindung. Aber es ist möglich.
Und das Ganze wird ja dann weitergehen, nehme ich an, dass er dieses Tagebuch weiterführt und dann möglicherweise eine Fortsetzung erscheint.
Richtig. Er veröffentlicht auch weiterhin auf GoFundMe Texte. Unser Buch ist auch Teil des Fundraisers. Also die Proceeds der Buchverkäufe gehen auch zum Teil an seine Familie zurück. Und eventuell gibt es dann eine Fortsetzung.
I'm Still Alive von Mahmoud Alscher, als gedrucktes Buch für 18 Euro erhältlich und als E-Book für knapp 10 Euro. Das war Anna-Sophie Springer vom K-Verlag in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Kulturstaatsminister Weimar sitzt im Moment jetzt gerade mit Vertretern von Streaming-Anbietern im Kanzleramt zusammen. Sein Ziel, Netflix, Amazon, Disney und andere, die sollen gesetzlich zu Investitionen in deutsche Film- und Serienproduktionen verpflichtet werden. Aber ob das gelingt? Man darf seine Zweifel haben. Bo Yun Kim berichtet.
Ein leeres Set. Die Kameras stehen still. Was hier fehlt, ist nicht das Drehbuch, sondern das Geld. In Deutschland ist das kein Einzelfall. Die Serienproduktion stagniert. Die deutsche Film- und Serienbranche kämpft mit steigenden Kosten, komplizierten Förderstrukturen und Fachkräftemangel. Während Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Disney Plus gemeinsam auf der ganzen Welt Milliarden verdienen, bleibt Deutschland auf der Strecke. Denn die internationalen Streaming-Plattformen investieren deutlich stärker in andere Länder, wie etwa Südkorea oder Frankreich. Das soll sich ändern, denn der Frust wächst, nicht nur bei Produzenten und Schauspielern. Andreas Bareis, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg, kennt die Sorgen der Branche.
Die Lage und die Stimmung in der deutschen Film- und Serienbranche kann man tatsächlich nur als düster bezeichnen. Die Aufträge gehen tatsächlich zurück, die Kosten gehen nach oben und es herrscht ein Marktumfeld, in dem die deutschen Produzentinnen und Produzenten mit Produzentinnen und Produzenten aus dem Ausland einfach nicht mehr konkurrieren können.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimar schlägt nun Alarm, spricht von einem drohenden Medienmonopol durch die amerikanischen Konzerne. Er warnt, US-Plattformen verdrängen zunehmend die Vielfalt heimischer Serien- und Filmproduktionen. Beim Bayerischen Filmgipfel vor einigen Wochen sagte er:
Das Ziel ist klar, wir brauchen wesentlich höhere Investitionen in Deutschland, im deutschen Filmmarkt. Und die sollten insbesondere auch von denen kommen, die am deutschen Filmmarkt in besonderer Weise profitieren.
Darum lädt Weimar Netflix, Amazon und Co. heute ins Kanzleramt für den Streamer-Gipfel. Gespräche sind für heute geplant. Es geht um mehr Partnerschaft und Verpflichtung. Wer hier durch Abos deutscher Kunden und Werbung kassiert, soll auch hier investieren. Nicht nur in Lizenzen, sondern in eigenproduzierte deutschsprachige Serien und Filme. In Frankreich ist das längst Realität. Dort sind Streaming-Dienste verpflichtet, 20% ihres Umsatzes wieder in lokale Produktion zu stecken. Weimar geht noch weiter und bringt eine neue Abgabe ins Spiel. Einen Plattform-Soli, der globale Gewinne in heimische Kulturprojekte umleiten soll. Andreas Bareis sieht darin einen ersten Schritt.
Eine Investitionsverpflichtung würde dazu führen, dass Deutschland überhaupt erstmal wieder wettbewerbsfähig ist. Das ist nicht so, dass hier etwas geschaffen wird, was uns dann an die Nummer 1 führt, sondern überhaupt erstmal wieder in die Lage versetzt, mit anderen konkurrieren zu können.
Doch auch der Staat selbst legt nach. Mit 100 Millionen Euro und einer neuen Anreizförderung von bis zu 30% sollen Film- und Serienproduktionen in Deutschland attraktiver werden. Ein anderes Erfolgsmodell kommt übrigens aus Südkorea. Das Land hat sich zu einem globalen Hotspot für Streaming-Inhalte entwickelt, dank gezielter staatlicher Förderung und strategischer Partnerschaften mit Plattformen wie Netflix. Das Ergebnis? Serienhits wie Squid Game oder der Animationsfilm K-Pop Demon Hunters. Lokal produziert, international gefeiert.